Überraschende Transferwendungen und eine knallharte Ansage im Meisterschaftskampf. Wir sprechen heute über die zwei größten Brennpunkte bei Borussia Dortmund.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Da sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor wir loslegen, wollen wir uns einmal bedanken, und zwar für eure rege Diskussion, für eure vielen Kommentare unter unseren letzten beiden Videos bei YouTube. Da habt ihr wirklich sehr viel diskutiert und wir können euch nur animieren, das dieses Mal auch wieder zu machen. Wir wollen aber jetzt mal direkt einsteigen. Es gibt so Tage, Jonas, im Fußballkalender eines Fußballreporters, die man sich doch rot anstreichen sollte. Saisonstart, Saisonfinale, Auswärtsspiele und der Deadline Day ist, glaube ich, auch so ein Tag. Deadline Day ist ja der Tag, wo sich das Transferfenster schließt. Das war in dieser Wintertransferperiode der vergangene Montag. Als BVB-Reporter war es aber ein recht entspannter Tag, oder?
Es gab schon stressigere, so kann man es definitiv bestätigen. Der BVB hat nichts mehr getan an diesem Tag, aber man muss dazu sagen, das war auch nicht zu erwarten. Also alleine der Fakt, dass ich jetzt auch nicht vor Ort war, zwar jederzeit bereit, schnell hinzufahren, aber weil sich dann doch relativ schnell abgezeichnet hat, dass nichts mehr passieren würde. Man hat noch am Sonntagabend lange diskutiert, ob man auf den Ausfall von Filippo Mane reagiert, aber wie, glaube ich, inzwischen auch alle schon mitbekommen haben, ja, geht man mit dem aktuellen Kader, wie er ist, in die verbleibenden Spiele dieser Saison.
Genau, wir können es einmal noch kurz zusammenfassen. Es hat sich ein bisschen was getan. 4 Spieler wurden abgegeben. Die beiden Talente Julian Duranville und Cole Campbell sind Richtung FC Basel und TSG Hoffenheim abgewandert. Hatten sich zuletzt ja in Dortmund jetzt auch nicht durchsetzen können. Pascal Groß ist zurück in England und ein Thema, auf das wir jetzt gleich auch intensiver eingehen werden. Ansemino, da wurde die Leihe vom FC Chelsea vorzeitig beendet und er ist auch zurück nach England gegangen, zumindestens. Kurzzeitig.
Eine Woche.
Ganz kurz. Genau, darauf gehen wir jetzt auch mal direkt ein. Sonntagabend kam dann die große Schlagzeile. Ansemino geht nicht zurück zum FC Chelsea, sondern wird direkt wieder neu verliehen. Es geht für ihn nach Straßburg. Beim BVB war es ja ein sehr emotionaler Abschied, möchte man sagen. Er war gar nicht lange da, aber der BVB hat auf seinen Social-Media-Kanälen eine Bilderstrecke geteilt. Sehr viele Tränen waren zu sehen, Umarmungen. Also es wirkte doch sehr ja, emotional, wie sich da die Teamkollegen von ihm verabschiedet haben. Und er selber hatte da ja auch dann noch ein bisschen was zu gepostet in seiner Story. Ist jetzt auch nicht so üblich, ne?
Ja, am Ende hat er 10 Spiele für Borussia Dortmund in der Hinrunde gemacht, was ja auch der Grund dann dafür war, dass er eben nicht auf diese 1000 Minuten, die es gewesen sein sollen, gekommen ist, dass der FC Chelsea diese Klausel im Vertrag ziehen konnte. Es waren natürlich Bilder, die diesem BVB-Narrativ da ganz gut auch dann reingepasst haben. Denn Aaron Ansemino, ich glaube, das kann man ihm auch so abnehmen. Der hätte sicherlich diese Rückrunde sehr, sehr gerne weiterhin für Borussia Dortmund gespielt. Das ist auch das, was man aus Dortmund so hört. Trotzdem gab es diese Klausel, Chelsea hat sie gezogen und ich bin der Meinung, so ist halt das Geschäft. Ich finde, der BVB hat da insgesamt nicht so ein ganz glückliches Bild jetzt vielleicht ja übergeordnet abgegeben, denn man wirkte nicht so ganz vorbereitet auf diese Situation. Man hätte sicherlich vielleicht noch ja 1-2 Alternativen in der Hinterhand haben können, denn man muss auch sagen, es gab nicht wirklich die Anzeichen aus London, dass ja Aaron Ansemino vorzeitig zurückgeholt wird. Chelsea hat das nur wenige Stunden vor Ablauf dieser Klausel getan, an diesem besagten Sonntag eine Woche vorher. Nach dem Unionsspiel war es, nach diesem 3-0-Sieg. Ja, und da war man doch relativ überrascht oder vielleicht eher irritiert auch. Also es war ja sogar zu lesen, die Bosse sind sauer, aber das wurde auch relativ schnell eigentlich ja nicht so ganz so dargestellt, sondern es handelt sich da eher auch so um Irritation. Denn worauf soll man denn sauer sein? Chelsea hat quasi die Klausel aktiviert, die man im Vertrag verankert hat. Man muss vielleicht noch einmal dazu sagen, man hat Ansemino ja eben auch deswegen verpflichtet, weil im Sommer Nico Schlotterbeck noch nicht fit war, Niklas Süle war verletzt, Emre Can noch nicht fit. Und da hat man quasi eine Alternative gesucht, die man ja vor allem auch dann für diese Zeit braucht. Jetzt kann man darüber diskutieren, ist die Abwehr jetzt zu dünn besetzt, dieser Ausfall von Filippo Mane, wo man sich ja als Fan, glaube ich, auch sehr gefreut hat, dass da endlich wieder ein Talent dann auch so in der Startelf gestanden hat jetzt gegen Inter und da eben auch in der Bundesliga gegen Heidenheim. Ein sehr bitterer Ausfall dann. auch da finde ich, Mane hat jetzt, finde ich, gute Zweikämpfe gehabt, auch gute Grätschen. Sicherlich fehlt ihm noch einiges dann auch, um ja dem BVB dann dauerhaft in der Abwehr Stabilität zu geben. Aber trotzdem, so einem verzeiht man vielleicht auch mal einen Fehler noch mal eher. Und dieses Gefühl hatte man dann schon. Und ja, insgesamt war das alles relativ bitter. Aber lass mich doch noch mal kurz auf den Deadline Day zurückkommen. Ein Gedanke, den ich hier noch gerne loswerden wollte, ist, RB Leipzig verpflichtet ja Brian Gruder per Laie ohne Kaufoption. Ein ziemlich gefeierter Deal eigentlich so an diesem Tag. Wahrscheinlich auch das Spektakulärste, was dann in der Bundesliga überhaupt noch passiert ist. Und wenn ich das so ein bisschen auf den BVB reproduziere, weil andere haben auch schon gesagt, ja, warum schlägt der BVB denn da nicht zu? Ich bin mir sicher, wenn der BVB so einen Deal gemacht hätte, dann wäre wieder gekommen, mein Gott, der Kehl, der lässt sich da keine Kaufoption einstreichen, holt da wieder einen von der Premier League Bank, wobei er auch schon 10-mal in der Startelf bei Brighton gestanden hat in dieser Saison. Ja, und jetzt guckt er nicht schon wieder Sportschau, jetzt guckt er auch noch in der Premier League wieder und holt da nur die Resterampe der Premier League. Ich bin mir sicher, das wäre irgendwie gekommen. Und so sehr man jetzt kritisieren kann, dass der, also jetzt mal wieder, sag ich mal seriös, so sehr man kritisieren kann, dass der BVB jetzt mit einem kleinen Kader in die restliche Spielzeit geht und ja, ich auch geschrieben habe, so wird schon schief gehen, dass das irgendwie so dieser Gedanke ist, Mut zur Lücke, also man hofft irgendwie so wie damals bei Klausuren in der Schule, wird schon irgendwie gut gehen, wenn man nicht so ganz gut gelernt hat, so dieses Gefühl habe ich, aber man kann beim BVB gerade irgendwie auch nicht alles richtig machen, gerade Sebastian Kehl, und das will ich zumindest hier mal unterbringen, denn ja, egal was man da aktuell eigentlich macht oder tut, wird ziemlich viel gerade so, ja, in der Öffentlichkeit da sehr viel kritisiert.
Auf jeden Fall. Lass uns einmal ganz kurz auf dieses Modell eingehen. Wir haben in einer Folge hier auch schon drüber gesprochen, was vor allen Dingen ja in England auch herrscht mit diesem Multi-Club-Ownership, wo, an dem es ja auch sehr viel Kritik gab. Jetzt wieder das beste Beispiel, weil der BVB ja auch indirekt oder auch relativ direkt betroffen ist mit Ansemino. Es ist ja so, dass Straßburg ja ein Feeder-Club, nennt man es ja, ist eigentlich, um Chelsea anzufüttern, was natürlich für solche Vereine auch immer nicht ganz so schön ist. Sie hatten jetzt einen sehr erfolgreichen Trainer, der wurde ihnen genommen. Sie haben mit Mamadou Sarr einen sehr guten Verteidiger gehabt. Der ist jetzt auch Richtung Chelsea abgewandert. Es wirkt halt so ein bisschen wie so ein, ja, als wäre Ansemino quasi da, um Straßburg so ein bisschen zu besänftigen. So nach dem Motto, okay, wir nehmen euren besten Verteidiger, wir nehmen euren guten, erfolgreichen Trainer aus dieser Saison. Dafür habt ihr dann immer einen Ansemino. Aber das ist ja ein Konstrukt, was nicht ungewöhnlich ist und was wir zum Beispiel auch von RB Leipzig und Red Bull Salzburg kennen, die ja inzwischen keine Partnerschaft mehr haben, aber ich hatte mal geschaut, seit 2009 sind alleine 22 Spieler von Salzburg nach Leipzig gewechselt. Klar, es kommt irgendwie immer Kritik, aber du hast im Vorgespräch ja auch schon gesagt, das ist vielleicht auch die Zukunft des Fußballs.
Ja, beziehungsweise schon die knallharte Realität dieses Geschäfts. Beim BVB, so irritiert man sicherlich dann darüber war, dass die Klausel doch noch gezogen ist, so wenig überrascht war man dann aber doch, dass man jetzt nicht mit Aaron Ansemino als Starting Player in der Premier League plant, sondern ja, dass man den dann zu Straßburg abgibt, war jetzt für viele nicht ganz überraschend. Man hat in dieser Saison schon insgesamt 10 Transferbewegungen von Chelsea zu Straßburg oder andersrum gesehen. Unter anderem, du hast es gerade angesprochen, Rossenio, der Trainer, ist eben auch schon rüber gewechselt, nachdem man dort den Trainer Maresca, was glaube ich, entlassen hat im Januar. Und ja, es ist halt die bittere Realität. Die City Group macht das zum Beispiel vor, hatte eine Saison Jan Couto bei Girona geparkt. Da hat er gute Leistung gezeigt in einer ja, Liga, wo er seine offensiven Stärken dann auch ausbringen konnte. Dafür hat der BVB dann wiederum ja eine hohe Summe an Geld bezahlt, die sicherlich auch noch nicht ganz so, ja, sagen wir mal,
sich ausgezahlt hat.
Genau. Und ja, das ist halt einfach, da wiederhole ich mich jetzt, die Realität des Fußballs. Und auch beim BVB ist diese Diskussion ja noch nicht, oder wie soll man sagen, es gibt Stimmen, die sagen, der BVB sollte sich auch darum kümmern, sagen wir mal, Partnerclubs zu gewinnen. Aber das ist eine sehr schwierige Diskussion. Die hatten wir auch hier schon mal im Podcast. Denn was ist denn ein Partnerclub, wo man dann auch Spieler quasi parken kann, die sich dann auch wirklich entwickeln? Man hat das hier mit Laien jetzt auch geschafft, denn du hattest die Abgänge angesprochen. Julian Duranville und Cole Campbell zum Beispiel sind ja auf Leihbasis gegangen. Auch da zum Beispiel der FC Basel hat sich eine Klausel gesichert, dass wenn man ihn mal teuer verkaufen sollte, dieser Club da einen gewissen Anteil dran hat. Auch das ist eben das Geschäft. Und dafür wurde ja auch wieder der BVB viel kritisiert. Aber am Ende, der FC Basel trägt vermutlich einen Teil dazu bei, dass Duranville wieder auf die Beine kommt. Und da ist auch verständlich, dass sich der Club dann was sichern will, wenn es dann schon nicht eine Kaufoption oder eine Kaufpflicht dann eben ist. Und Ja, diese Multi-Club-Ownerships, die bestimmen halt aktuell das Geschehen. Und gerade der FC Chelsea, der ist ja für sehr generell interessante Marktaktivitäten, möchte ich mal sagen, bekannt. Und wenn man sich auf dieses Spiel dann eben einlässt mit diesen Clubs, dann muss man auch damit leben, was dann am Ende dabei rauskommt.
Wir haben ja auch hier in einer Folge schon intensiv über den englischen Markt gesprochen. Das sind natürlich auch nochmal ganz andere Summen, die da zur Verfügung stehen und die da bewegt werden im Vergleich zu anderen Märkten im Moment noch.
Das beste Beispiel diesen Winter, da holt Crystal Palace einen Stürmer von Wolverhampton Wanderers vom Tabellenletzten. Strand Larsen hieß er. Ja, der kostet halt 55 Millionen Euro, umgerechnet circa. Und der hat ein Premier League-Tor geschossen. Also das sagt ja sehr viel aus. Also das wäre mit Abstand der Rekordtransfer von Borussia Dortmund. Und da ist es halt Crystal Palace, die den mal eben so locker holen. Also mehr braucht man da, glaube ich, nicht zu sagen.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Transfers gucken und vielleicht auch auf die Transfers, die in den vergangenen Jahren im Winter getätigt wurden, da hatte man Jadon Sancho, den man noch verpflichtet hat, da hatte man Ian Maatsen, den man noch geholt hat, da hatte man Daniel Svensson, den man mit Vorgriff auf den Sommer geholt hat. Dieses Jahr hat sich nichts getan beim BVB. Du hast auch in mehreren Texten dieser Woche schon darüber geschrieben oder bist darauf eingegangen. Sebastian Kehl hat gesagt, der Kader ist fit, der Kader ist konkurrenzfähig und wir sind breit genug aufgestellt. Siehst du das auch so?
Ja, weiß ich nicht. Und zwar, ich finde gerade den letzten Punkt breit genug aufgestellt, das ist ein Thema, was man aus so verschiedenen Blickpunkten, glaube ich, sehen muss. Also für mich persönlich ist es schon gerade in der Abwehr halt ein Risiko. Man ist aktuell eben nicht mehr doppelt besetzt auf den Positionen. Dazu hat man eben neben den sicherlich Allesspielern Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton, der, finde ich, in der aktuellen Saison noch ein bisschen unterschätzt ist. Ich finde, wenn Waldemar Anton in der Zentrale ist, dann hat der BVB eine ganz, ganz andere Stabilität als nicht. Und dann gibt es eben noch die zwei Alternativen, Emre Can und Niklas Süle. Und bei den beiden sehe ich das Risiko doch sehr groß, denn bei Emre Can, der jetzt krankheitsbedingt kurzfristig noch ausgefallen war gegen Heidenheim, ist immer noch nicht so ganz klar, ob diese Oberschenkelgeschichte, diese Schambeingeschichte komplett ausgestanden ist. Niklas Süle ist immer wieder verletzungsanfällig. Ja, oder muss man auch ehrlich sagen, jetzt auch fehleranfällig wie gegen Heidenheim, als er reinkam, war er noch nicht wirklich auf dem Platz und dann fällt das 1-2 dann über seine Seite, wo ihn Ibrahimovic ja relativ leicht aussteigen lässt. Auch da deutet sich ja mehr als klar an, dass es im Sommer nicht weitergeht. Da würde dann auch ein hohes Gehalt frei werden von Niklas Süle mit bis zu 14 Millionen Euro, die es da geschätzt sein sollen. Und deshalb ist das Risiko sicherlich schon groß. Denn man muss auf der anderen Seite auch sagen, ein Filippo Mane hat in der Hinrunde keine Rolle gespielt. Ein Mugera Kaba ist in dieser Kaderauflistung noch drin, der jetzt kurz vor einem Wechsel zum HSV stand und da beim Medizincheck dann eben ja die der vermeintliche Fitnessrückstand dann eben das Problem war. Ein Salih Özcan ist dabei, die in der Hinrunde, sage ich mal, aus BVB-Sicht eben nicht die Rolle gespielt haben oder eben nicht als gut genug bewertet worden sind, um da eine gewisse Spielzeit zu ergattern. Und auf die Jungs wird jetzt eben auch in der Breite gesetzt und das halte ich dann schon fürs Risiko. Denn man kann ja immer die Frage stellen, ist der BVB jetzt im Winter besser geworden? Sicherlich nicht. Ist man schlechter geworden? Kann man diskutieren. Andererseits, was ich sehr verstehen kann, und das habe ich auch in einem Kommentar, den ich vorhin schon angesprochen hatte, den werden wir sicherlich auch nochmal hier verlinken, wird schon schief gehen oder, war der Titel, dass man da eben sagt, die Saison ist schon relativ weit fortgeschritten. Wir sind jetzt im Februar, wir haben noch 14 Bundesligaspiele, wir haben noch Champions League-Spiele, wo man die Hoffnung hat, dass man weit kommt, aber auch da, wenn man den realistischen Blick darauf hat, man spielt jetzt bei Atalanta Bergamo, das Ziel ist ganz klar das Achtelfinale, doch da haben wir auch vergangene Woche drüber schon gesprochen, würde Arsenal oder Bayern warten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man noch sehr viele Champions League-Spiele in dieser Saison hat, ist auch gering. Und da glaube ich schon, dass der Kader stark genug ist für diese Spiele, die dann warten würden, wenn man so verletzungsfrei bleibt, wie es aktuell ist. Denn das könnte vielleicht auch gerade im Vergleich zum FC Bayern, die deutlich mehr Ausfalltage haben in dieser Saison, es sind jetzt noch 6 Punkte, diese Kaderfitness oder die Gesundheit vor allem der Spieler, diese Verfügbarkeit am Ende, die könnte dann doch nochmal den Ausschlag geben, dass man vielleicht den einen oder anderen Punkt vielleicht auf die Bayern noch gut macht. Ob es dann am Ende ein Meisterrennen wird oder nicht, wird sicherlich dieser 28. Februar entscheiden, worauf wir sicherlich gleich auch noch eingehen werden.
Ich wollte gerade sagen, das Thema werden wir auf jeden Fall gleich auch noch behandeln. Vielleicht noch einmal nur eingegrätscht, du hast gerade schon die Talente erwähnt, die jetzt auch dann hoffentlich vielleicht ihre Chance bekommen werden. Die U19 ist ja ausgeschieden in Alkmaar in der Youth League.
Am Dienstag?
0-4. 4.
Ganz bitteres Spiel. Ich habe das Spiel gesehen oder verfolgt. Und der BVB war da sicherlich nicht gespickt mit den Talenten wie Mathis Albert, über die wir hier schon viel gesprochen haben. Samuele Inacio, Kapitän Luca Reggiani hinten drin. War sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft in diesem Spiel, was paradox wirkt bei einem Ergebnis, was dann am Ende 0-4 endet. Aber man hatte an diesem Tag zwei Albträume. Das war zum einen der Stürmer Kovacs von Alkmaar, ein Ungar, der 3 Tore erzielt hat, und der Torwart Jul Schipper oder Schipper, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Der Torwart, der hatte einen unfassbaren Tag. Der hat alles gehalten, wirklich alles. Also das habe ich selten gesehen in so einem Spiel. Der BVB hatte, ja, unzählige ist vielleicht zu viel, aber einige gute Chancen, die man dann ja eben nicht gemacht hat, und Alkmaar war eiskalt. Übrigens hatte Alkmaar schon vor 2 Jahren die Youth League gewonnen, also es war jetzt auch keine Mannschaft, wo man gesagt hat, die schlägt man mal eben vorbeigehen, was man ja vielleicht denken könnte, bei so einem Gegner, der jetzt international nicht das ganz große, die ganz großen Erfolge vorzuweisen hat bei den Profis. Aber ja, das war ein sehr bitteres Ausscheiden, aber danach gab es dann eben auch, darauf kommen wir jetzt, Felix Hirschnagel, der Trainer von der U19, hatte dann kurz danach schon gesagt, dass Samuele Inacio, der dann nach 45 Minuten ausgewechselt worden ist, relativ überraschend für die Zuschauer, ja, gesagt, das war die klare Absprache, denn er soll ins Training einsteigen bei den Profis. Und auch Mathis Albert und Luca Reggiani, den Innenverteidiger, die werden jetzt auch peu à peu ja hochgezogen, sollen jetzt erstmal bis zum Mainz-Spiel dabei sein, um vor allem natürlich auch diesen Kader aufzufüllen, dass man überhaupt diese Übungen dann auch alle sicherlich so machen kann, wie sich Niko Kovac das wünscht. Das ist einerseits eine Belohnung für die guten Leistungen, die wir auch schon immer wieder hier ja besprochen haben. Es ist aber gleichzeitig dann eben auch dieser kleine Kader jetzt ein Auftrag, finde ich, an die Bosse, dass man ja diese Jugendspieler jetzt peu à peu dann eben auch einbaut, was man aktuell tut. Aber auch dazu gesagt, die sind natürlich alle ja größtenteils weiterhin in der U23, wo sie ja auch schon eigentlich befördert hin worden sind. Dort eingeplant, dort sollen sie spielen, aber eben auch peu à peu bei den Profis ja reinschnuppern und da auch zeigen, dass sie ja sich auch wahrscheinlich mal zeigen und gucken, wie sie da in dem Konkurrenzkampf, diesem Haifischbecken Bundesliga, dann performen können.
Genau darauf wollte ich nämlich hinaus, sehr gut übernommen hier. Und das passt ja auch zu der These, die wir vor ein paar Folgen aufgestellt haben, dass die Jugendspieler beim BVB bis zum Saisonende auch noch ihre Spielminuten sammeln werden. Das werden wir auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Lass uns jetzt mal auf ein anderes Thema kommen. Bevor es zum Deadline-Day am Montag ging, gab es am Sonntag ja noch ein Heimspiel gegen den FC Heidenheim. Wenn man es ganz knapp zusammenfassen würde, könnte man sagen, man hat gegen den Tabellenletzten gewonnen. Punkt. Aber man hat sich ja wirklich unfassbar schwer getan als BVB. Nach dem Spiel wurde aber ja zum einen natürlich viel darüber geredet, was da alles falsch lief, wie das Spiel lief. Es wurde aber auch vor allen Dingen über eine Aussage von Nico Schlotterbeck gesprochen, der nämlich im Fernsehinterview nochmal ja eine deutliche Ansage in Richtung FC Bayern gemacht hat. Du hast gerade schon gesagt, das Topspiel findet am 28. Februar statt in Dortmund. Und er hat ja nochmal diesen Meisterschaftskampf befeuert. Er hat gesagt, ich habe mal irgendwann gehört, dass sie kommen, wenn man sie kitzelt. Es sind 6 Punkte und sie kommen zu uns. Kann man ja schon als ganz klaren Fingerzeig in Richtung München werten. Und er hat auch gesagt, dass man langsam den Anspruch haben muss, auch den Fans gegenüber Meister zu werden. Das ist im Vergleich zu dem, was Sebastian Kehl und Niko Kovac so von sich geben, ja wirklich schon sehr, sehr deutlich. Ich muss sagen, ich war sehr zwiegespalten, als ich das gesehen habe, weil ich mir einerseits dachte, wir haben hier auch schon oft drüber gesprochen, gut, wenn ein Spieler einfach mal klare Kante zeigt und nicht dieses, was man ja manchmal hat, dieses Wischiwaschi, sondern sagt, hey, wir kommen hier hin, wir wollen gewinnen, das ist der Anspruch, den wir haben und den natürlich auch gerade ein Spieler wie Nico Schlotterbeck hat, der Titel gewinnen möchte. Andererseits finde ich schwer, gerade nach so einem Spiel sowas zu sagen. Klar, 3 Punkte sind 3 Punkte, fragt am Ende auch keiner nach, aber man hat sich da ja wirklich absolut nicht mit Ruhm bekleckert in diesem Spiel.
Fragt keiner mehr nach. Das Thema hatten wir ja auch eigentlich seit Rückrundenbeginn. Wir hatten dieses 3-0 gegen Bremen, dieses 3-2 gegen St. Pauli. Das waren ja alles Spiele, wo man danach gesagt hat, ja gut, nächste Woche fragt da keiner mehr nach. Aber irgendwie fragt dann jede Woche keiner mehr irgendwie nach, wie man diese Punkte holt. Auch das war nicht ganz überraschend. Nico Schlotterbeck, auch das haben wir für diejenigen, die vielleicht diesen Podcast auch schon öfter als 1-2 Mal gehört haben, haben wir das immer wieder betont, dass wir aus der Mannschaft wissen, dass da der ja Meisteranspruch, nenne ich es mal, oder der Titelanspruch deutlich höher ist, als es nach außen von den Bossen formuliert ist. Die Jungs wollen natürlich Titel gewinnen, was sie aber auch ja müssen. Das ist natürlich der intrinsische Anspruch eines Profis bei Borussia Dortmund. Dafür unterschreiben sie auch. Und ich glaube persönlich, dass wir diesen 28. Februar abwarten sollten, bevor wir da jetzt so ein finales Urteil treffen. Haben wir einen Meisterkampf oder eben nicht? Denn es sind nur noch 6 Punkte. Aber man muss halt auch mal ganz klar sagen, oft, wenn es dann gegen den FC Bayern ging und es was um was ging, hat sich dann doch in großer Vielzahl der FC Bayern durchgesetzt. Der letzte Heimsieg gegen den FC Bayern war 2018. Damals haben noch Reus, Doppelpack und Paco Alcácer getroffen. Ein fast schon ikonisches 3:2 damals. Voller Jubel. Ich glaube, mit Lucien Favre war das noch, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Und seitdem hat man halt gegen den FC Bayern auch zu Hause nicht mehr gewonnen. Man hatte nochmal diesen Sieg mit Edin Terzic in München. Aber auch da ging es nicht mehr um ganz so viel, wenn man da doch ehrlich ist in der Zwischenzeit. Und ja, es gab nochmal ein 2:2 jetzt mit Jamie Gittens, wo er ein ganz tolles Tor gemacht hat. Oder 1:1. Auf jeden Fall unentschieden. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, man sollte da doch, und ich vermute mal, das habe ich jetzt nicht so rausgehört, aber ich vermute es, dass das auch eine gewisse Sorgenfalte ja aus der Verantwortlichen ist, auch wenn das natürlich irgendwie der falsche Anspruch ist, denn man sollte den Anspruch haben, wir können auch den FC Bayern schlagen, wie es Nico Schlotterbeck richtig sagt. Doch ich glaube schon, dass der FC Bayern auf dem Papier einfach die bessere Mannschaft ist und ich bin mir da nicht so sicher, ob man da wirklich die Bayern zu Hause wegfegt.
Es wurde ja auch direkt im Nachgang sehr eingefangen, also sowohl von Sebastian Kehl als auch von Nico Kovac, die da doch sehr relativiert haben und Nico Kovac hatte auf der Pressekonferenz ja dann auch gesagt, so wie wir gespielt haben, soll es halt erstmal um das Spiel gehen, dass wir uns da verbessern, als dass wir da jetzt die ganz großen Ansagen machen.
Und er hat auch vom Rückspiegel gesprochen, dass man lieber erstmal schaut, dass man die Mannschaften hinter sich ja da den Vorsprung noch ausbaut, dass man da die sichere Champions-League-Qualifikation, die nun mal das Minimalziel, aber gleichzeitig halt irgendwie auch erstmal das Ziel von Borussia Dortmund es schafft und alles darüber hinaus können wir dann darüber sprechen, wenn es soweit ist. Und auch das habe ich in einem Kommentar geschrieben, Kovac muss Realist bleiben. Sicherlich ist das in gewisser Weise ein bisschen langweilig. Sicherlich wünscht man sich auch als Fan diese Anspruchshaltung von Borussia Dortmund, wir wollen wieder Titel gewinnen, das kann ich zu 1000% nachvollziehen. Und für so eine elektrisierendere Außendarstellung auch im Stadion, habe ich schon das Gefühl, wäre es natürlich cool, wenn man mehr Schlotterbeck wäre. Wenn man sagen würde, wir Brust raus, BVB, wir hauen die Bayern hier weg. Aber ich glaube, dass der BVB in der Bundesliga, auch wenn wir viel kritisieren und so weiter, aber der BVB holt nochmal weit jetzt inzwischen über 2 Punkte im Schnitt. Und vielleicht ist es gerade in dieser Saison diese Stärke, gerade auch die Nico Kovac ausstrahlt, diese Ruhe. Und dass man halt nicht jetzt wieder nach oben guckt zu FC Bayern, sondern erstmal selbst die Hausaufgaben macht und dann mal gucken, was am 30. Spieltag vielleicht ist. Und ich glaube, diese Strategie sollte man da weiterbleiben. Kovac muss in dieser Hinsicht Realist bleiben. Denn auch wir haben darüber gesprochen, was ist mit diesem Kader denn überhaupt wirklich drin. Und ja, wie gesagt, man wünscht sich's manchmal mehr, aber ich glaube, dass der Realismus dem BVB gerade durchaus gut tut.
Wir hatten auch relativ viele Kommentare, auch bei Instagram. Ich habe da mal so ein bisschen geschaut. Es gibt 2 Lager, also es war sehr gemischt. Es gab einmal diejenigen, die gesagt haben, du gewinnst mit Glück gegen Heidenheim und Pauli und redest von Meisterschaft. Genau mein Humor war da das Zitat. Es gab aber auch die anderen, die gesagt haben, mit diesem Mist in Anführungsstrichen, den wir da zusammenspielen, sind wir auf Platz 2 mit einer einzigen Niederlage, knapp gegen die Bayern. Beste Saison seit einer Ewigkeit. Und auch da ist ja zum Teil was Wahres dran.
Genau, und nur weil der FC Bayern ja auch so eine, ja, eigentlich fast schon unglaubliche Saison überhaupt spielt.
Aber jetzt auch in Straucheln gerät zuletzt.
Ja, wir 2-mal nicht gewonnen. Ob das schon ein Straucheln ist, werden wir schauen. Ob das dann wirklich nachhaltig ist, so vielleicht. Wie gesagt, lass uns den 28. Februar abwarten. Ich glaube, bis dahin wird noch einiges zu diskutieren sein. Ich vermute auch mal, dass es mindestens mal in dieser Woche wenig überraschend um Nico Schlotterbeck gehen wird, wenn bis dahin immer noch keine Entscheidung gefallen ist. Sicherlich war das auch, Nico Schlotterbeck hat da nochmal auch öffentlich sehr deutlich gemacht, was sein Anspruch ist. Denn auch wir haben darüber immer wieder gesprochen, gerade beim Thema Vertragsverlängerung geht es darum, er möchte Titel gewinnen. Sicherlich hat er ein großes Herz für den BVB und auch wie er da vor dem Elfmeter dann Guirassy so in gewisser Weise schützt, weil er sich den Ball nimmt und so tut, als würde er schießen wollen und dann doch Giroud den Ball gibt. Auch das waren absolute Führungsspielerqualitäten. Und ja, der BVB sollte weiterhin alles daran tun und vielleicht nochmal ein Gespräch mehr suchen, dass dann Nico Schlotterbeck auch bleibt. Aber ich glaube, das Thema wird vor dem Bayern-Spiel nochmal hochkochen.
Das ist ja ein Thema, was uns auch schon in sehr, sehr vielen Folgen hier beschäftigt hat. Und ich glaube, bis da final die Unterschrift unter dem Vertrag ist, auch noch lange beschäftigen wird.
Ja, das ist halt das wichtigste Thema im Verein aktuell.
Weil ja, du hast gerade ja schon angesprochen, diese Szene vor dem Elfmeter, das zeigt ja auch, wie wichtig er nicht nur vom Spielerischen ist, sondern auch für die Mannschaft und für die Außendarstellung und auch vor den Fans, vor seinen Mitspielern. Das ist ja auch was man beim BVB ansonsten gerade nicht so unbedingt hat.
Was ich da auch noch spannend finde, Matthias Sammer hat sich in dieser Woche nochmal geäußert, bei Ricardo Basile, bei Sky, auch über diese Szenen, beziehungsweise ja auch über die Worte, die Nico Schlotterbeck gewählt hat, die du gerade auch vorgelesen hast, diese Meisterschaftsansage. Jetzt muss Nico Schlotterbeck natürlich, was er aber meiner Meinung nach auch tut, auch wenn er vielleicht nicht immer der beste Mann auf dem Platz ist, aber das ausstrahlen, dass man es will. Mhm. Und das, finde ich, tut er schon. Und da muss er jetzt auch, finde ich, seine 10 Mann an der Seite dann quasi auch anstecken und sagen, also man muss jetzt eben auch dann, wenn man das so offensiv sagt, dann muss man natürlich auch liefern. Und mit liefern meine ich nicht jetzt, man darf keine Fehler mehr machen oder man muss jetzt immer der beste Mann auf dem Platz sein, der Prime Mats Hummels, der Prime Schlotterbeck sein, sondern man muss halt einfach 100% jetzt auch für dieses Ziel geben. Und daran, finde ich, muss er dann natürlich auch gemessen werden. Aber ich glaube, da stimmen mir auch sehr, sehr viele zu, dass er das seit Wochen auch so tut.
Bevor es dann zu diesem Gipfeltreffen, sag ich mal, mit Bayern kommt, steht ja noch einiges an. Es gibt noch auch das Champions-League-Spiel gegen Bergamo, du hast es vorhin auch schon angesprochen. In der Bundesliga ist auch noch einiges zu tun, weil das gehört ja auch dazu, wenn man als BVB weiterhin so performt, wie man es jetzt zuletzt gegen Heidenheim gemacht hat, ist das auch schwierig, ne? Weil man muss auch jetzt weiterhin die Punkte holen, damit man überhaupt noch bei diesen 6 Punkten Abstand bleibt, bis man dann auf Bayern trifft.
Genau, das ist 100%ig so. Jetzt geht es am Samstag nach Wolfsburg, dann kommt Mainz, dann geht es nach Leipzig und dann kommen die Bayern. Klare 9 Punkte, wenn man das so, wenn man den Anspruch hat. In Leipzig muss man natürlich erstmal gewinnen, aber aus meiner Sicht ist das jetzt in Wolfsburg ein klarer Pflichtsieg, den man einfahren muss, wo man auch die defensive Stabilität wieder ein wenig mehr gewährleisten muss als jetzt gegen Heidenheim, denn da hat man doch gerade dann auch zum Schluss noch überraschend viele Torchancen eigentlich hergegeben gegen eine auf dem Papier so schwache Offensive. Dann geht es zu Hause gegen Mainz, immer ein eigenes Thema. Und dann kommt die Champions League, dann Leipzig, dann die Bayern. Ja, ich habe es ja gerade gesagt, man wünscht es so ein wenig, dass da richtig Feuer drin ist, dass man diesen Gipfelduell, und ich glaube, keiner wünscht es mehr als die DFL oder die Bundesliga, dass man das richtig geil vermarkten kann, dieses Spiel. Aber warten wir mal ab, wie dann wirklich die, die Situation ist. Der FC Bayern spielt jetzt auch gegen Hoffenheim am Wochenende. Bin ich auch mal gespannt, ob sie da wieder eine Reaktion dann zeigen auf die vergangenen Wochen. Aber auch das ist Anführungszeichen leider zu erwarten.
Ja, ist ja, die Bayern sind ja auch noch im DFB-Pokal aktiv. Nächste Woche gegen Leipzig spielen die da ja noch. Da ist der BVB ja leider nicht mehr mit dabei. Eine Pokalchance dann schon mal weniger. Aber steht noch einiges an diese Saison. Du hast vorhin gesagt, 14 Bundesliga-Spieltage sind es noch, aber wir haben auf jeden Fall noch genug, worüber wir die nächsten Wochen intensiv sprechen können hier.
Ja, nur das haben wir auch schon vergangene Folge angesprochen und da will ich jetzt auch nicht so ein bisschen Sand in die Augen streuen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann doch die letzten 10 Spiele austrudeln in dieser Saison, ist aus meiner Sicht auch da in Anführungszeichen leider höher, als wir wirklich von einem Meisterschaftskampf am Ende, so einem engen Meisterschaftsrennen nach Aufholjagd sprechen. Aber auch da lassen wir uns einfach überraschen und ich wiederhole mich, lass uns nach dem 28. Februar darüber sprechen.
Aber das ist ja auch genau das, weshalb es eigentlich so erfrischend ist, wenn so eine Ansage von Schlotterbeck dann mal kommt, weil ansonsten ist ja die Frage, was hat man jetzt gerade noch groß? Im DFB-Pokal ist man ausgeschieden. In der Champions League träumen darf man immer, so bis man dann final ausgeschieden ist. Aber auch da muss man ja wirklich realistisch einfach drauf schauen. Ja, und was bleibt dann noch? Dann bleiben halt genau solche Aufeinandertreffen wie mit Bayern. Und deshalb kann ich aus Fansicht das auch nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, dann zieht man sich an sowas wenigstens noch hoch, solange man es gerade kann.
Ja, und das wird zumindest von meiner Seite, und ich bin mir sicher auch von Christian Wurps Seite, Grüße an dieser Stelle in den Urlaub, nicht aufs Brot geschmiert werden. Auch das habe ich damals kommentiert. Lars Ricken zum Beispiel hat ja vor dem Pokalspiel gegen Leverkusen auch den Titel im DFB-Pokal auf der Mitgliederversammlung ausgerufen, relativ mutig. Und das ist gut. Also ich habe auch niemanden gesehen, der gesagt hat, hat ihn ausgelacht und gesagt, Lars Ricken, ruft den Pokal aus, eine Woche später ist man raus. Sondern das finde ich gut, das muss die Anspruchshaltung von Borussia Dortmund sein. Nur wir haben natürlich dann von außen auch so ein bisschen die realistische Sicht darauf. Das soll auch nicht irgendwie pessimistisch klingen, sondern das ist halt so ein bisschen das, was ich dann auch erwarte. Ja. Und also ich glaube, um das dann zu beenden, Nico Schlotterbeck wird von unserer Seite da jetzt nicht das links und rechts um die Ohren geschmiert bekommen, wie es da manchmal vielleicht bei dem einen oder anderen TikTok vielleicht so ist oder bei Instagram, wenn man so ein bisschen durch die Reels scrollt, wenn dann so eine Ansage kommt und dann verlierst du vielleicht am Ende 3-1 gegen die Bayern und dann kommen die Tore eingespielt. Mhm. So, ich finde das gut und so soll es auch bleiben, denn wie gesagt, sonst haben wir noch mehr Langeweile, als es vielleicht sonst wäre.
Wir sind gespannt, wir warten gespannt auf Ende Februar und dann sind wir in der Hinsicht auf jeden Fall schon mal schlauer. Sagt uns auch mal gerne, was sind eure Meinungen dazu? Wie findet ihr die Schlotterbeck-Ansage? Fandet ihr es ein bisschen drüber nach den letzten Leistungen oder sagt ihr, nee, das ist genau richtig und so muss man da dran gehen? Was sagt ihr zum Abgang von Aaron, also, boah, jetzt habe ich aber hier
Aaron Anselmino,
dankeschön. was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu den Transfers? Hättet ihr euch gewünscht, dass im Winter noch mal was passiert? Denkt ihr, dass der Kader beim BVB breit genug aufgestellt ist? Wir freuen uns auf Kommentare von euch und auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.